glaube, die Lage ist so düster und es passiert so wenig für Klimaschutz. Und es gibt immer noch ein großes Unwissen darüber, in welcher Lage wir uns befinden jetzt schon und in welche Lage wir noch kommen. Das Gefühl, sogar so eine, sag ich mal, Hochrisikoform ist angemessen dafür, wie es ist.
Wenn man das, was auf dem Tisch liegt, die Fakten, die ganze Situation irgendwie wirklich an sich ranlässt, glaube ich schon, dass sowas eigentlich im Mensch irgendwo auch drin steckt. Natürlich denkt man sich da nicht sofort, ich gehe jetzt in die Vollen und lass mein Konto pfänden und verliere irgendwie hier alles. Aber da war mir der Protest wichtiger.
Wofür ich lebe, Klimarettung von Sophie Rebmann.
Da gerade die Haltenflyer verteilen und ja. Sprayen. Auf was hast du denn Lust?
Ich kann Plakat halten.
Vorbereitungen der Klimaaktivisten in Ulm. Sophia, eine junge Frau mit wachen blauen Augen, Ringen an den Fingern und Holzperlen in den schulterlangen Dreadlocks, hat zwei Mitstreiter zu sich eingeladen. Von hier aus wollen sie zu ihrer Aktion losgehen. Die Aktivisten gehören der letzten Generation an, einer europaweiten Bewegung, die sich gegen den Klimawandel einsetzt und dafür Straßen und Flughäfen blockiert, das Brandenburger Tor beschmiert und Kunstwerke mit Kartoffelbrei beworfen hat.
Hast du noch eine Weste?
Die 21-jährige Sophia drückt ihrem Verbündeten eine orangene Weste in die Hand, sammelt Plakate zusammen, holt die Flyer und schlüpft in ihre Schuhe. Sie wuselt herum und lässt die beiden anderen damit langsam, fast träge erscheinen. Tatsächlich geht Sophia für den Protest viel weiter als manch anderer. Auch im Vergleich zu anderen Aktivisten der letzten Generation. Sie hat dafür ihr Leben umgekrempelt. Statt Physik studiert sie jetzt Mathe, weil das auch als Fernstudium geht. Und sie klebt sich nicht nur auf Straßen, sie beteiligt sich auch an Protesten, für die lebenslange Schulden auf sie zukommen könnten. In Berlin hat sie Privatflugzeuge mit Farbe beschmiert, in dem Wissen, dass ein Sachschaden von bis zu 1 Million Euro entstehen könnte.
Das ist schon mal erstmal was anderes, wenn man vorher einfach so komplett unbescholtene Bürgerin war und wenn dann irgendwie ständig Post von Polizei oder Staatsanwaltschaft kommt. Ist am Anfang schon erstmal so, huiuiui, okay, da steht wieder irgendwie eine Forderung drauf, jetzt muss ich vor Gericht. Natürlich denkt man sich da nicht sofort, ich gehe jetzt in die Vollen und lass mein Konto pfänden und verliere irgendwie hier alles. Aber wenn es einfach so weiterläuft, dann brauchen wir uns da auch nichts vormachen, dann muss man notgedrungen irgendwie mit wenig klarkommen. Da war mir der Protest wichtiger.
Ob sie tatsächlich so hohe Strafen zahlen muss, ist nicht klar. Der Gerichtsprozess steht noch aus. Im schlimmsten Fall stünden ihr monatlich maximal 1.400 Euro zur Verfügung. So hoch ist der Freibetrag, der unter der Pfändungsgrenze liegt. Sophia ist es das wert. Sie hat sich dazu entschieden, weil sie mit der letzten Generation endlich eine Form gefunden hat, um gegen die Ungerechtigkeit in der Welt zu kämpfen. Der Unmut über die Ungerechtigkeit begleitet sie schon seit ihrer Schulzeit.
Das war so eigentlich am Anfang von der Zeit am Gymnasium, dass wir uns in der Schule, das war vor allem Religionsunterricht mit so Themen wie Kinderarbeit und Ausbeutung der Dritten Welt und sowas beschäftigt haben und das mir ziemlich zum Schaffe gemacht hat und ich dann erstmal angefangen habe, so darauf zu achten, bei Lebensmitteln und vor allem auch bei Textil und da in den Bereichen, wo man es halt auch weiß, dass es irgendwie fair ist. Und dann fängt man einmal so an und stellt dann fest, so, hey, okay, Bio wäre eigentlich auch besser und regional einkaufen.
Sie begann bewusst und nachhaltig einzukaufen, fuhr nur noch mit dem Rad in die Schule und stellte ihre Ernährung erst auf vegetarisch, dann auf vegan um. Je mehr sie sich mit dem Klimawandel befasst habe, desto klarer sei ihr geworden, dass sie mit ihren Schritten nicht weit kommt. Anstatt individueller Bemühungen brauche es große systemische Veränderungen.
So wie es so momentan läuft, ist es extrem schwierig, selber so nachhaltig zu leben. Also wenn das System, in dem man lebt, halt nicht nachhaltig ist, dann stößt man da halt schnell an seine Grenzen, wenn quasi im Großen noch so unnachhaltige Entscheidungen getroffen werden, noch so viel auf fossil gesetzt wird, noch so viel auf nicht nachhaltige Technologien, dass man dann irgendwann in so einer Hilflosigkeit landet, von wegen, ich mache da gar nichts aus.
Sophia schloss sich dem Naturschutzbund und Fridays for Future an, war erst begeistert davon, dass sie das Thema Klimawandel wieder ins Gespräch brachten und dann enttäuscht, weil zu wenig passierte. Die Aktionen der letzten Generation waren für sie der letzte konsequente Schritt.
Protest muss stören und Protest muss in der Mitte von der Gesellschaft passieren, damit es unignorierbar und jeden Tag und immer wieder andauert. Und nicht so ein bisschen was ist, wo man einfach vorbeilaufen kann oder wo man einfach sagen kann, so, ja, juckt mich halt nicht. Vor allem in Anbetracht jetzt gerade bei dem Thema von dieser super kurzen Zeit, die uns bleibt.
Die drei Klimaaktivisten verlassen Sophias Wohnung. Jetzt, im Frühjahr 2024, setzt die letzte Generation auf Aktivismus in den Regionalgruppen. Sie wollen in der Bevölkerung für Akzeptanz werben, neue Mitglieder gewinnen und nebenbei über neue Formen des Aktivismus nachdenken, weil sie mit den Straßenblockaden und Farbattacken nicht mehr die mediale Aufmerksamkeit bekommen, die sie früher hatten. Und vielleicht auch, weil sie zu sehr gestört haben? Die Aktion heute wirkt harmlos nach all den Protesten, die Sophia erlebt hat. Sie wollen heute weder kleben noch stören, nur informieren. Und doch wird es noch Ärger geben.
Es ist eine Aktion für Mobilisierung. Das heißt, dass durch die orange Farbe die Leute darauf auch aufmerksam waren, auch jetzt gleich mit uns in ein Gespräch kommen können und wir sie eben zu unserem nächsten Vortrag einladen wollen. Und was wir eben machen, dass es nicht irgendwie nur dieses Bild ist, das die Öffentlichkeit halt hat, so irgendwelche stoische Leute, die sich irgendwo hinkleben. So. Und ich glaube, dafür ist es auch immer gut, irgendwie auf der Straße einfach mit Menschen ins Gespräch zu kommen, weil die meisten, die irgendwie einmal wirklich Kontakt direkt haben mit uns, die haben dann gleich ein ganz anderes Bild.
Wie sollte denn das Bild von euch sein?
Was heißt, wie sollte das Bild sein? Einfach, dass es Menschen sind. Dass es Menschen sind wie alle, die man hier auf der Straße treffen kann und nicht irgendwelche komischen Radikalos, weil es sind alles einfach nur Menschen, die Angst um ihre Zukunft haben und wo bisherige Methoden, um da einen Wandel zu erreichen, einfach nicht funktioniert haben.
Dabei werden sie in großen Teilen der Gesellschaft als genau das wahrgenommen. Klima-RAF und Klimakleber schimpfen ihre Gegner in Kommentarspalten der Zeitungen und Fernsehdiskussionen. Der Protest der letzten Generation irritiert und ärgert viele, weil er stört. Die drei Aktivisten streifen sich ihre orangenen Warnwesten über. Sophia geht auf dem Platz vor dem Münster in die Hocke. In leuchtendem Orange sprayt sie Klimawandel sozial gerecht. Setzt ein Ausrufezeichen und das Datum des Vortrags dahinter. Der eine Kollege hält zwei Pappschilder in der Hand und der andere, Lorenz, versucht, mit den Passanten ins Gespräch zu kommen.
Wir schmieden die Steine.
Ja, ein bisschen mehr, Mann.
Wir wollen auch eine Message abgeben. Also wir sind die letzte Generation, die kennt
ja,
man natürlich. Ja, genau. Und wir haben morgen wieder einen Vortrag hier in Ulm.
Nee, lass mal Platz stecken.
Die zwei Männer ziehen weiter. Immer wieder läuft das so. Inzwischen wenden sich auch Aktivisten und Aktivistinnen ab. Einer von ihnen ist Benny. Eine Zeit lang war er sehr aktiv bei der letzten Generation. So aktiv, dass er neben Arbeit und Aktivismus keine Zeit für anderes hatte. Dann wurden die Zweifel in seinem Kopf zu laut. Von ihnen erzählt er in einem Stuttgarter Park.
Ich hatte eine Zeit im Sommer, wo ich 2-3 Wochen Pause gemacht hatte, mir viele Gedanken gemacht habe und drumherum war eine Kampagne von der letzten Generation, die groß geplant war mit viel Aufwand, wo 20, 30 Leute im Gefängnis saßen, was dann doch medial relativ ignoriert worden ist. Das war so schon einer der ersten Punkte, wo ich dachte, ah, okay, hier scheint vielleicht gerade die Welle, den Auftrieb, den wir gerade hatten, zu brechen und sich abzukehren. Dass sich das Momentum verliert, dass es nicht mehr funktioniert hat, mit denselben Formen quasi noch dieselbe Aufmerksamkeit zu erringen oder dass auch die Gesellschaft oder Medien sich kollektiv anderen Sachen zugewendet haben, um das Klimathema weiter zu verdrängen. Dann dachte ich mir auch, naja, ich muss nicht weiter meine Zeit und auch mein Geld und potenziell auch Gefängnis riskieren und aufs Spiel setzen, wenn es zu wenig Menschen interessiert.
Wir sitzen auf einer Decke in der Sonne, trinken Kaffee und essen selbstgebackenen Kuchen. Ein paar Schritte entfernt feiert eine Gruppe Geburtstag, daneben rennen ein paar Kinder einem Ball hinterher. Und Benny erzählt davon, dass er schon von Anfang an Zweifel hatte. Lange setzte er sich dennoch ein.
Ich habe es immer für wahrscheinlicher gehalten, dass das auch nicht dazu führt, dass es einen großen Widerspruch in der Gesellschaft gibt. Aber ich glaube, die Lage ist so düster und es passiert so wenig. für Klimaschutz. Und es gibt immer noch ein großes Unwissen darüber, in welcher Lage wir uns befinden jetzt schon und in welche Lage wir noch kommen. Das Gefühl, aber sogar so eine, sag ich mal, Hochrisikoform ist angemessen dafür, wie es ist.
Tatsächlich sollte dringend mehr unternommen werden, um den Temperaturanstieg so weit zu minimieren wie möglich, schreiben Wissenschaftler. Der Meereswasserspiegel könnte auf bis zu 1,6 Meter ansteigen. Die Winter werden viel nasser, die Sommer trockener, mit immer länger werdenden Dürreperioden und sturmartigen Überflutungen. In mediterranen Gegenden werden sich Wüsten bilden, Wasserknappheit und Waldbrände zunehmen. Davor warnt das Umweltbundesamt unter Berufung auf eine Vielzahl internationaler Studien. Aus diesem Gefühl der Dringlichkeit heraus handelt die letzte Generation. Auch Benny versteht nicht, wieso so wenig Bewusstsein dafür in der Gesellschaft besteht. Er ist ein sehr politischer und aktiver Mensch, ein Idealist. Er engagiert sich bei den Pfadfindern, setzt sich für politische Bildung ein, organisiert in seiner Freizeit Diskussionen und Filmvorführungen. Und er ist mein guter Freund. Nur deshalb hat er sich nach langer Zeit durchgerungen, mir fürs Radio davon zu erzählen. Alle anderen Anfragen bei zweifelnden Aktivisten verliefen im Sand. Und Benny kann auch erklären, warum.
Naja, also es gibt keinen neutralen Raum in der Öffentlichkeit, wo man Sachen sagen kann. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich viele Menschen noch Mühe geben, differenzierte Argumentation nachzuvollziehen. Und ich glaube, Schlagzeilen werden gerne aus dem Kontext gerissen, dass es ist, Aussteigerin, Doppelpunkt erzählt, es hat alles keinen Sinn oder es war die falsche Form. Und das ist nicht der Eindruck, den ich vermitteln möchte. Und gleichzeitig ist es immer ein Risiko, wenn man sich öffentlich äußert, dass es nicht in dem eigenen Sinne quasi transportiert wird.
Er will seinen Mitaktivisten nicht schaden, weil ihm die Sache weiter wichtig ist. Und er ist weiterhin überzeugt, dass mehr gemacht werden müsste. Und auch, dass er dazu beitragen will. Nur sucht er nach einer neuen Form, die wieder Aufmerksamkeit für das Thema generiert und hadert, weil er sie nicht finden kann. Dennoch sei der Ausstieg bei der letzten Generation erst einmal richtig.
Natürlich war es irgendwie ein bisschen erleichtert, weil man das Gefühl hat, ich bin ein bisschen mehr diese Bürde auch los. Und gleichzeitig hat es natürlich auch eine Leere hinterlassen oder auch das Gefühl, dass man Leute, mit denen man sehr intensiv protestiert und sehr intensiv im Widerstand war, dass man Menschen da im Stich lässt. Und habe aber gleichzeitig auch gemerkt, dass ich Abstand brauche, weil inzwischen meine Zweifel größer werden und ich auch keine Lust hatte, anderen das auch auszureden. Es sei, wenn die Leute selbst noch genügend Motivation und genügend Energie und Kraft dafür haben, dann sollen sie weitermachen. Und deswegen war es dann erstmal ein relativ harter Cut. Und jetzt versuche ich irgendwie einen Weg zu finden, wie man in Kontakt ist oder was man sonst machen kann.
Wie gehen aktive Klimaaktivisten mit dieser Frustration um? In Ulm stehen Sophia und ihre beiden Mitstreiter neben dem Rathaus, als drei junge Frauen anhalten. Sie sind geschminkt, tragen enge Jeans und Handtäschchen und sind auf dem Weg zum Bahnhof.
Seid ihr diese Leute, die sich auf Boden kleben?
Ja.
Ach so. Warum klebt man sich auf Boden? Also ich verstehe schon, wenn man dafür protestiert. Ich finde ja auch, Klimawandel ist ja nichts Gutes. So ist ja nicht, aber so, dass man sich auf Boden tut.
Das Ding ist einfach, warum wir den Protest so machen, wie wir es machen. Also es gab ja ganz viel quasi, ich sag mal, mildere Wege, so Fridays for Future Demonstrationen, allgemein Kundgebungen, Mahnwachen, Petitionen. Mhm. Und inzwischen ist einfach so, dass die Wissenschaft, die Physik sagt, es sind jetzt nur so 2 bis 3 Jahre, wo nur Handlungsspielraum bleibt. Mhm. Und dadurch, wie wenig einfach in der Politik passiert ist, ist es jetzt einfach nötig, da irgendwie ein stärkeres Protestmittel zu wählen.
Eine Weile hören sie Sophia zu. Dann werden 2 von ihnen unruhig, schauen auf ihr Handy und Richtung Bus und ziehen schließlich auch die dritte mit sich.
Okay, dann können wir einen Flyer.
Ja, voll dran. Nimmt mal. Dankeschön. Genau, das sind 2.
Immerhin eine, die sich interessiert hat. Zumindest ein bisschen. Es ist die einzige an diesem Tag. Und doch ist Sophia zufrieden.
Ist es meistens so. Und es sind auch oft Leute, die einfach nur nicht laut sind. Und deshalb fühlt man sich einfach so als Boomer an, weil die Lauten, die sind, die auch immer auf einen gehen so.
Plötzlich fährt die Polizei vor.
Passiert jetzt? Das werden wir gleich sehen.
Der Streifenwagen hält in ein paar Metern Entfernung. 2 Polizisten steigen aus, fragen, was die 3 machen.
Also das ist Sprühkreide.
Beim nächsten Regen weg.
Sie werfen ihnen vor, eine unangemeldete Versammlung abzuhalten.
Nee, das ist keine Versammlung.
Die Aktivisten wehren sich. Aber die Sprühkreide ist ohnehin leer.
Wir können die Dose gleich irgendwo wegtun, die brauchen wir so eh nicht mehr benutzen.
Sie packen ein und gehen nach Hause. In ihrer Wohnung setzt Sophia einen Tee auf. Ich frage, verliert man da nicht den Mut, wenn sich kaum jemand für sie interessiert, während die Zeit doch drängt und der Klimawandel kaum noch aufzuhalten ist?
Ja, ist frustrierend. Also das kann man nicht viel mehr dazu sagen. Also es ist frustrierend, aber ich mache Menschen da keinen Vorwurf, weil im System, das nicht nachhaltig ist, ist für den Einzelnen oft super umständlich und teilweise eben extrem teuer, irgendwie das halbwegs nachhaltig hinzukriegen. Ich glaube, dass da einfach viele Fehler in der, ich sag mal, Klimakommunikation passiert sind. Es ist viel zu viel auf dieses du musst verzichten, dass die Leute irgendwie dazu machen und viel zu wenig einfach wirklich klar rüberbracht, wo die Welt gerade steht, wo Deutschland gerade steht und was nötig wäre. Und viel zu wenig auch rüberbracht, was hat es eigentlich für positive Vorteile.
Ja, ist frustrierend. Also ist wirklich frustrierend.
Sagt auch Alex, ebenfalls Aktivist der letzten Generation in Böblingen. Er hat kurze gestylte Haare, einen grünen Wollpullover mit Streifen und einen Ring am linken Ohr.
Wenn die Polizei mich mit Schmerzgriffen von der Straße runterzieht, das Tragen einer Person wird nicht leichter durch den Schmerzgriff. Es ist einfach nur zusätzlich zum Tragen hat die Person auch noch richtig Schmerzen. Führt dann dazu, dass für mehrere Tage die Finger taub sind oder dass mal ein Handgelenk bricht oder halt irgendwas passiert. Das ist wirklich nicht ohne, was da passiert. Und das Ganze fühlt sich für mich jedes Mal so ungerecht an, dass ich dadurch erst noch widerständiger werde. Und von daher, ja, die Frustration, es ändert sich nichts. Ja, ist da. Ja, was soll man denn machen? Also das Problem wird ja nicht weniger, dass ich nicht hingucke.
Er öffnet den Deckel einer Mülltonne auf einem Supermarktparkplatz in Böblingen und wühlt sich durch die Lebensmittel. Das ist der Ort, an dem sein Aktivismus begann, sagt der 31-Jährige und fischt zwei Fenchel aus der Tonne.
Ja, guck, also das ist jetzt ein Fenchel, der ist top.
Alex containert. Er holt noch genießbare Lebensmittel aus dem Müll. Manche haben Druckstellen, andere haben das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten. So können sie im Laden nicht mehr verkauft werden. Wenn auch die Tafel die Lebensmittel aufgrund von Hygienevorschriften nicht mehr nimmt, dann landen sie in der Tonne.
Das Besondere am Container ist, dass man die Ungerechtigkeit so deutlich sieht. Man sieht die Ungerechtigkeit und diesen Missstand. Und das ist halt ein unglaublicher Radikalisierungsmoment. Wenn man begreift, es gibt ungerechte Gesetze, die sind da und werden aufrechterhalten, obwohl gleichzeitig Menschen sich schlecht ernähren, aufgrund von Geldmangel, aufgrund von, weil da Lebensmittel nicht da sind.
Auch ihn führte der Unmut über die Lebensmittelverschwendung zum Klimaaktivismus der letzten Generation. Und schon beim Containern begann er, geltende Gesetze zu überschreiten, aus der Überzeugung heraus, dass sie ungerechtfertigt sind. Um von seinem Aktivismus zu erzählen, lädt er ins Gemeindezentrum der katholischen Kirche ein.
Was möchtest du für einen Tee?
Pfefferminz würde ich nehmen. Okay.
In einer kleinen Teeküche stellt er Wasser auf und betritt einen nüchternen Büroraum.
Das ist ein Büro. Es ist ein bisschen lieblos, aber wir sind ungestört.
Auf zwei Schreibtischstühlen nehmen wir Platz. Mit diesem Ort ist Alex verbunden.
Ich war 15 Jahre lang in der katholischen Jugendarbeit aktiv. Zuerst in der Gemeindeleitung, dann 6 Jahre in der Dekanatsleitung und dann zuletzt 4 Jahre in der Verbandsleitung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. War dann schon ein sehr politisches Amt eigentlich. So, also das ist so mein politischer Werdegang. Und deswegen bin ich verbunden einfach mit dem Gebäude oder auch mit den Leuten, die hier arbeiten.
Dass der christliche Glaube oder eine christliche Erziehung bei einigen Aktivisten eine Rolle spielen, überrascht Katrin Bederna, Professorin an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg, nicht. Auch sie hat an ihrer Hochschule Studierende befragt, die sich für das Klima einsetzen. Und auch da waren einige Menschen dabei, denen Religion wichtig war.
Wenn ich mir so den Kern der christlichen Botschaft anschaue, also die Botschaft vom Reich Gottes, was eben auf dieser Welt beginnt und nicht irgendwie ein fernes Himmelreich ist, oder Nächstenliebe, die ja Fernstenliebe ist, oder wenn ich in die christliche Sozialethik schaue, da geht es ja zentral immer um Gerechtigkeit. Und seit Laudato Si, also seit 2015 eben auch um die multiple ökologische Krise, dann ist es einfach logisch, dass so viele Christen das eben auch als ihre Aufgabe begreifen. Also mich wundert es nicht.
Mit der Umweltenzyklika Laudato Si hat Papst Franziskus die Katholiken und Katholikinnen zu mehr Umwelt- und Klimaschutz aufgerufen. 2019 fassten die Jesuiten einen ähnlichen Entschluss, als der Orden in einem weltweiten Konsultationsprozess 4 Präferenzen für die eigene Arbeit beschloss. Der Einsatz für die Schöpfung war eine davon. In Nürnberg gründete der Jesuitenorden daraufhin vor nicht einmal 2 Jahren das UKAMA-Zentrum, ein Zentrum für sozial-ökologische Transformation. Es soll als Think Tank, Bildungsstätte und Begegnungsort dienen. Pater Fabian Moos, der im Zentrum lebt und arbeitet, steht dadurch in regelmäßigem Kontakt mit den Klimaaktivisten.
Die meisten Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation, die ich kennengelernt habe, sind jetzt nicht explizit christlich. Es gibt aber doch eine ganze Reihe, wo der Glaube zumindest mal eine Rolle gespielt hat oder auch noch spielt. Und dann gibt es auch Leute da drin, die wirklich sehr aus einer Glaubensmotivation heraus das machen. Also es gibt da alles. Aber ich würde sagen, es gehört zum christlichen Glauben dazu, auch auf eine prophetische Weise auf Missstände hinzuweisen. So würde ich das auch einordnen theologisch, was die letzte Generation versucht, also etwa der deutschen Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten, zu sagen, wir rennen da mit Karacho auf etwas zu, was wir eigentlich nicht wollen können.
Viele seien besonders aufmerksame und wache Menschen, beobachtet Jesuitenpater Fabian Moos.
Häufig sind es sehr sensible Personen, die das sehr stark an sich rangelassen haben oder an sich ranlassen, was diese Krise bedeutet auch. Und die sich einfach selber die Frage stellen, möchte ich, wenn ich zurückblicke, zu denjenigen gehören, die wenigstens sagen können, am Ende meines Lebens, ich habe was getan und habe mein Möglichstes getan. Also ich glaube, das sind zum einen sehr sensible Menschen, die das emotional stark spüren. Das merke ich auch in den Gesprächen mit diesen Menschen. Die stecken das oft gar nicht so leicht weg, auch diese ganze Spannung, die man sich da stellt, dann im Widerstand, der ganze Gegenwind, den man aushalten muss, die Gerichtsverhandlungen, all diese Sachen.
Diese Sensibilität ist auch bei Sophia und Alex zu spüren. Jedes Mal, wenn Alex in einer Straßenblockade zur Ruhe komme, dann komme in ihm die Trauer hoch, sagt er.
Das hört sich ein bisschen pathetisch an, aber die Trauer um das Leben auf der Welt, was einfach kaputt geht und eine Zerstörung erfährt, die findet bei mir eigentlich nur den Ort und die Zeit im Protest. Wenn es mal wirklich so ist, dass ich mich irgendwo hingesetzt oder geklebt habe und das nicht akut turbulent ist um mich rum, wenn dann die erste Reihe so die Motoren abgestellt hat und man weiß, die fahren jetzt nicht im nächsten Moment über einen drüber, dann hat das halt einen unglaublichen Frieden und auch den Raum, wo ich dann traurig sein kann. Es wirkt auch manchmal ein bisschen komisch, dann da zu sitzen und so ein bisschen vor sich hin zu weinen, aber ja, ist irgendwie was Schönes.
In solchen Momenten denke er an die Ungerechtigkeit zwischen Generationen, zwischen Nord und Süd, zwischen Arm und Reich. Seine Vision von der Zukunft ist düster, weil die Klimakatastrophe Fluchtbewegungen auslöse und so auch Auswirkungen auf die Demokratie haben könne.
Ich vermute, in vielen Teilen der Welt werden Ernteerzeugnisse stark zurückgehen, durch Hochwasser, Trockenheit, sonst was. Und insgesamt in der Welt eben weniger Essen vorhanden ist. Wir werden massive Fluchtbewegungen davor erfahren, weil Menschen physisch nicht mehr da leben können, weil es zu heiß wird, wo sie leben, oder es überschwemmt ist. Also entweder brechen Lieferketten zusammen oder wahrscheinlicher, dass es früher eintritt, dass durch die Krisen in der Welt und die Menschen, die sich bewegen müssen, die ihren Ort verlassen müssen, unsere deutsche Demokratie weiter geschwächt wird und dann zerfällt und wir ein autoritäres Regime wieder hier haben, was unsere Freiheiten massiv einschränken wird.
Und Sophia in Ulm sagt, sobald man sich der Tragweite der Krise bewusst sei, könne man nicht anders.
Wenn man das, was auf dem Tisch liegt, die Fakten, die ganze Situation irgendwie wirklich an sich ranlässt, glaube ich schon, dass sowas eigentlich im Mensch irgendwo auch drin steckt.
Deshalb sitze ich ein paar Wochen später mit Benny, der vor kurzem noch gehadert und gezweifelt hat, in einer Bahn zum Stuttgarter Flughafen. Dort plant die letzte Generation eine große Aktion und Benny will dabei sein.
Ich glaube, teilzunehmen und da zu sein, präsent zu sein, hat ganz gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Und man drückt seine politische Meinung auf diese Weise auch aus und hat deswegen nicht unbedingt ein Verfahren am Hals.
Wir betreten Terminal 3, wo um Punkt 12 Uhr das Die-In beginnt. Die Aktivisten fallen alle zu Boden. So liegen sie da, wie tot, während zwei andere Aktivisten mit einem schwarzen Tuch in Form eines Sargs und trauriger Mundharmonika-Musik zwischen ihnen umherschreiten.
Eben war ich noch angespannt und nervös, jetzt bin ich ganz entspannt.
Singend stehen sie auf und kommen zusammen. Mehr als 100 Aktivisten und Aktivistinnen nehmen an der Aktion teil. Auch Sophia aus Ulm und ihre Mitstreiter sind gekommen. Um sie herum irritierte und genervte Fluggäste, die mit ihren Rollkoffern und Reiserucksäcken vorbeieilen. Ungehorsame Versammlungen nennt die letzte Generation solche Aktionen, die zu ihrer neuen Strategie gehören. Dann beginnen sie ihre Reden. Auch Sophia greift zum Megafon.
Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Eine hoffentlich schöne Geschichte.
In der Zwischenzeit wirft jemand Papierflieger mit Botschaften. Eine kleine Gruppe spannt Sonnenschirme auf und legt Decken aus, als lägen sie am Strand, nicht im Flughafengebäude. Und auf der Empore des Flughafens hängen Aktivisten Banner mit ihren Forderungen auf. Keine Privatjets, keine Kurzstreckenflüge steht darauf.
Attacke! Privatjets sind Kacke!
Eins der Banner hält eine Frau Mitte 50, die Extinction Rebellion angehört, einer anderen Bewegung von Klimaaktivisten. An Straßenblockaden der letzten Generation habe sie sich nicht beteiligt. Aber dieser kreative Protest gefalle ihr.
Es ist nicht ganz so konfrontativ tatsächlich. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie sensibilisiert ist für das Thema als Passagier und jetzt eben doch irgendwo hinfliegt, weil es billiger ist, dann kann man hier jetzt, glaube ich, schon ein schlechtes Gewissen kriegen. Also wenn ich hier fliegen würde, ich würde mich im Grund und Boden schämen.
Die Fluggäste scheinen davon nur bedingt beeindruckt.
Ich finde es ein bisschen lächerlich am Flughafen. Die Leute, die fliegen ja alle in Urlaub, die wissen ja, dass es nicht gut ist für die Umwelt. Und jetzt machen die so einen riesen Kasper an einem Tag, wo eh schon viel Stress ist. Auf der anderen Seite finde ich es eigentlich auch sehr lobenswert, dass wir halt in Deutschland im Land leben, wo man sowas machen kann. Weil die haben ja schon auch einen Punkt. Aber ob man es jetzt unbedingt hier machen muss.
Sagt Henry Röder, 24, in der einen Hand einen Rollkoffer, in der anderen eine angebissene rote Wurst im Brötchen.
Dieses Stuttgart-Frankfurt, ja, das finde ich auch scheiße. Aber da soll bitte die Deutsche Bahn erstmal so gut sein, dass man auch eine Alternative hat. Aber wenn ich in Urlaub will, will ich in Urlaub gehen. Also ich kann ja nicht nach Kanada gehen und segeln. So, wenn ich da hin will, soll ich laufen? Nee, ich muss halt fliegen. Und das ist schön da, dann will ich da hingehen. Punkt.
Die Passagiere zu stören sei auch gar nicht das Ziel, sagt Sophia.
Geht es nicht darum, die Leute direkt zu kritisieren, sondern das einfach nur an dem Ort hier zu machen, der eben dafür Symbole steht und aber weiterhin die Regierung und die Politik zu adressieren, da eben strukturell was dran zu ändern.
Sie will weiter politisch aktiv bleiben. Und solange der Klimawandel noch abzumildern ist, wird sie ihr Leben dem Klimaprotest unterordnen.
Ich werde auf jeden Fall weitermachen, solange es noch irgendwie, sag ich mal, physikalisch möglich ist, das Schlimmste auszubremsen, Eintreten von irgendwie Kipppunkte oder sowas zu verhindern.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Sophie Rebmann, Wofür ich lebe, Klimarettung. Es sprach Mareike Schmitz, Redaktion Susanne Babila. In der nächsten Folge unserer Reihe Wofür ich lebe dreht sich zum EM-Finale alles um Fußball. Alle Folgen können Sie auch als Podcast hören, zum Beispiel auf unserer Internetseite swrkultur.de/glauben oder in der ARD Audiothek.